Hören, in anderen Worten, den Podcast der MOVE GmbH, Ihrem Wegbegleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
Hallo Olli, herzlich willkommen. Bei mir ist mal wieder, seit ein bisschen Zeit ist schon vergangen, Sophie Lampe von Seraskin, stellvertretende Vorstandsvorsitzende BBGM. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir führen sozusagen ein Gespräch gar nicht fort, sondern wir reden heute über ein anderes Thema und wir haben ein spannendes Thema. Podcast, BGM in anderen Worten. Ich bringe dich mal wieder rein. Wir wollen nicht über Unternehmen oder Produkte oder sonst irgendwas reden, sondern wir reden über Experten, tauschen sich mit Experten aus über das allgemeine Thema gesunde Arbeit und wie kann man sie gestalten. Und wir haben natürlich beide aufgrund unserer Profession irgendwie einen Schwerpunkt und der heißt betriebliches Gesundheitsmanagement.
So ist es.
Ja, übrigens, Fun Fact am Rande, sehr witzig, ich habe neulich mal die meisten Abkürzungen für BGM, die es übrigens auch im Englischen als Abkürzung gibt. Bindegewebsmassage ist super gut. Dazu habe ich festgestellt, es gibt einen indischen Bollywood-Superstar, der irgendwie nur BGM-Filme macht, genau.
Okay.
Hat aber immer ganz wenig mit Gesundheit zu tun. Mhm. Aber viel mit Tanzen und Singen.
Auch gesund.
Genau.
Singen macht glücklich.
Ja.
Tanzen
also alles, ist Bewegung. Alles in allem witziges Intro. Ja, vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, ob wir nur noch von gesunder Arbeit und nicht mehr von BGM sprechen.
Vielleicht sollten wir nur noch tanzend arbeiten.
Maybe. Könnte auch eine Lösung sein. Von allem Witzigen hinweg zu etwas, was ja eigentlich vollkommen dummerweise in Deutschland, gerade im betrieblichen Gesundheitsmanagement, so richtig todernst und sautrocken gesehen wird. Kennzahlen.
Und ja? Trotzdem so wenig gemacht wird.
Genau. Also wenn ich an Kennzahlen, an Messbarkeit von BGM denke, denn das müssen ja eigentlich nicht nur Kennzahlen sein, könnte ja auch was anderes sein, denke ich trotzdem automatisch so, boah, viertes Semester, Deutsche Sporthochschule Köln, Shoutout an Herrn Hoffmann, meinen Statistikdozenten, ja, und das war eine harte Zeit, ganz ehrlich. Also er hat es versucht, gut zu machen, aber es war schlimm.
Bei mir geht es an Professor Dr. Blumenstock,
ja,
von der HFWU. Und ich kann sagen, er hat alles richtig gemacht, weil sonst würden wir heute nicht über dieses Thema sprechen.
Okay, das ist spannend. Also ich muss es mir auch danach nochmal aneignen. Jetzt, Bekennung in eigener Sache. Ich hatte schon in der Grundschule in Mathe eine 4 und die habe ich auch konsequent bis zu meinem Abitur durchgezogen. Was aber immerhin noch für die Zulassung zur Humanmedizin gereicht hat. Also
ja,
so, ne, nur Mathe reden wir mal nicht drüber. Was ich hingegen machen kann, und das liegt ein bisschen daran, ähnlich wie du, vereinigen sich ja hier ganz schön viele Jahre auch Erfahrung schon im Umgang mit Unternehmen. Ich habe so rund 180 Unternehmen beraten und ich muss sagen, wenn ich so rückwärts zähle, die ernsthaft die Effekte ihres betrieblichen Gesundheitsmanagements gemessen haben, das waren vielleicht 15%. Und ich glaube immer noch, ich bin eine Positivselektion, um ehrlich
vermutlich
zu sein.
Vermutlich, ja, bei der Zahl.
Ja.
Die Frage ist ja, woran liegt das?
Mhm.
Also, wir sind in Deutschland so datenfaktengetrieben, wir sind so innovativ, wir gucken so sehr auf Input-Output, wir sind so an Wertschöpfung und an Wachstum interessiert. Warum ist dieser Bereich, abgesehen davon, dass er ja leider in den Unternehmen immer noch wahnsinnig stiefmütterlich behandelt wird, warum spielt er immer noch keine, also diese Messbarkeit, keine wirkliche Rolle?
Also stimmt, gerade abgeleitet davon, dass man sagen würde, also Unternehmensführung heißt ja nicht nur Führung, sondern auch Steuerung, mhm, und das ganze Konstrukt kann man auch Management nennen, wenn man möchte. Und dann nehmen wir mal so einen der Management-Gottheiten, ja, Peter F. Drucker oder eigentlich Drucker, denn der Typ war Österreicher und nicht Amerikaner, aber unabhängig davon. Der hat ein ganz cooles Zitat gesagt. Der hat gesagt, was ich nicht messen kann, kann ich nicht managen.
Mhm.
Und das finde ich dann schon einen bestimmten Anspruch, den man eigentlich, ja, auch an das Thema betriebliche Gesundheit, gesunde Arbeit stellen sollte. Es ist sogar eine Frage von Wertschätzung gegenüber dem Einzelnen. Das ist, glaube ich, wichtig, würde uns später auch nochmal begleiten. Wir arbeiten ja hier nicht irgendwie mit Dingen.
Nee,
ja?
Genau.
Also das hier ist kein, und es soll überhaupt nicht despektierlich sein, aber das ist kein fucking Facility Management.
Ja.
Sondern wir arbeiten mit Menschen und wenn die den Arbeitsplatz verlassen, dann haben wir noch immer einen Einfluss auf sie gehabt. Und darüber müssten wir, glaube ich, mal nachdenken und auch dann sagen, ist eigentlich Messbarkeit im betrieblichen Gesundheitsmanagement nicht eine Frage von Wertschätzung und, mhm, nicht nur von Managementnotwendigkeit letzten Endes. Und das bringt mich eigentlich genau an den Punkt, also warum messen wir eigentlich?
Oder auch nicht.
Ja, genau. Oder eben nicht, ja. Vielleicht auch, weil man vielleicht manches auch nicht wissen will. Mhm. Ja? Stichwort psychische Gefährdungsbeurteilung übrigens. Ja? Alleine der Begriff sorgt schon bei Geschäftsführern dazu, dass sie eigentlich sagen, nö, will ich nicht.
Schweißausbruch und Zittern.
Genau, ja, ist ja klar, ne? Gefährdung. So, ja. Und wie, sie finden Gefährdung in meinem Betrieb hier. Gibt es doch gar keine Gefährdung, kann gar nicht sein.
Genau, ja? Bin doch super.
Also ja, ist so auf der Awardliste für das dümmste Wort des Jahres 2020 ist garantiert Gefährdungsbeurteilung. Ja. Wird der ein oder andere Corona-Betroffene jetzt sowieso noch bald sagen. So, aber wir sollten uns auch gleichzeitig die Frage stellen, also warum messen wir und oder messen wir eben nicht und für wen? Und wen sollten wir eigentlich in so ein Messinstrumentarium alles einbinden? Jetzt hast du ja in dem Bereich auch aufgrund deines Berufs durchaus ein bisschen Erfahrung. Was sagst du, was ist so für dich das Kernargument, nicht nur warum messen wir, sondern allen Dingen auch für wen?
Also das Thema warum ist, glaube ich, relativ schnell zu beantworten. Ich habe es eben schon gesagt, das Thema BGM oder auch BGF leider ist super stiefmütterlich verhaftet. Wenn es ans Thema Gesundheit kommt, dann ist es immer so, oh, das ist so subjektiv. Wir haben ein Problem mit Gesundheit, es hat sie jeder. Und deswegen hat auch jeder das Gefühl, was dazu sagen zu können und zu müssen, aber bitte nicht im Unternehmen. Weil hier geht es ja um Zahlen und um Daten und um Fakten und um Effizienz. Dass das unfassbar eng miteinander zusammenhängt, hat Deutschland noch nicht so richtig verstanden. Wenn wir da in andere Länder gucken, wie die Niederlande oder auch Skandinavien, die haben das Holistische schon viel besser erkannt. Wie messen wir? Ich glaube, oder wie können wir messen? Das sind unterschiedliche Faktoren. Einmal können wir sehr, sehr subjektiv messen. Das heißt, wir können gucken, wie geht es denn tatsächlich? Thema Achtsamkeit, Thema Selbstwahrnehmung, Befinden, Schmerzempfindlichkeit vielleicht auch. Wie geht es meinen Mitarbeitern? Und dann können wir das in Relation setzen zu dem Thema, was sagen denn die Daten und Fakten? Mhm. Und dann die Frage, warum sollten wir messen, um genau da anzusetzen, das gesamte Unternehmen in der Unternehmensgesundheit zu stärken und zu fördern, eben wir als Dienstleister, da das Problem an der Wurzel zu packen und dann aber tatsächlich dort, wo die Wurzel quasi wackelt oder wo es sie vielleicht auch nicht gibt, da anzusetzen und zu sagen, okay, wir haben verschiedene Bereiche abgeklappert, relativ individuell, ja, da sind wir beim Thema Individualität, und wir haben einen Eindruck davon bekommen, was diese Belegschaft in diesem Unternehmen tatsächlich beschäftigt.
Also eigentlich weg vom Symptom hin zur Ursache. Absolut. und Messbarkeit von BGM führt uns dazu, dass wir Ursachenforschung für die verschiedenen, davon benutzen den Begriff, Stakeholder haben. Ja, also wir sind als BGM-Dienstleister oder als Dienstleistung, ja, als Dienstleister sind wir ein Stakeholder. Ja. Wir müssen nämlich wissen, tun wir eigentlich gerade das Richtige oder machen wir irgendeinen Quatsch? Ja, das Unternehmen ist ein Stakeholder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich fand es übrigens ganz witzig, du hast ja gerade noch gesagt, so ja, da sind andere Länder weiter, Niederländer, bin ich bei dir. Das liegt übrigens auch ein bisschen am Gesundheitssystem.
Absolut.
Wobei auch hier, Shoutout an das deutsche Gesundheitssystem, das ist viel besser, als die meisten vermuten.
Ja.
Ich finde, in Zeiten dieser Corona-Epidemie hat sich das auch nochmal gezeigt. Es macht trotzdem Spaß, drüber zu lästern. Ja, also es sei mir verziehen, schöne Grüße an Herrn Spahn. Aber das hat auch ein bisschen was damit zu tun. Du hattest gesagt, wie wird denn Gesundheit in Unternehmen so wahrgenommen? So, ja, das ist voll subjektiv, weil uns nämlich eine Maßeinheit für Gesundheit in Wirklichkeit fehlt.
Genau.
Und dann zitiere ich mal den Chuck Norris des BGM, ja, Professor Dr. Bernhard Badura, der gesagt hat, wenn du betriebliches Gesundheitsmanagement in einem Unternehmen platzieren willst, dann lass mal das Gesundheit weg.
Ja, und warum? Weil Gesundheit immer mit Krankheit assoziiert wird.
Exakt.
Und wir da einfach schon so direkt eine Abneigung haben, dass das ja auch das ist, was die Führungsebene eben nicht hören will. Nämlich Krankheit, AU-Tage, oh Gott, Mitarbeiter fallen weg, brechen weg, langfristig, kurzfristig, meine Wertschöpfung geht verloren.
Wir sind defizitorientiert.
Ja.
Witzigerweise, was allerdings, ich glaube, ist jetzt ein bisschen her, aber als wir über das Thema Arbeitskultur in Deutschland gesprochen haben, ne? Da hatten wir eigentlich auch sowas. Ja. Da ist man nämlich auch sehr defizitorientiert unterwegs, anstatt ressourcenorientiert zu arbeiten.
Und zwar stärkend.
Genau, aber gucken wir trotzdem zurück in das Thema Messbarkeit.
Ja.
Ich glaube, mit dieser Aufteilung in die einzelnen Stakeholder oder sagen wir mal Bedarfsempfänger von solchen Messbarkeiten, da muss man so ein bisschen schauen. Ich glaube, diese klassischen Krankenkassen-Screenings, ne? Also Rückenkrafttestung, Gleichgewichtstestung, wie viele Äpfel können Sie in 5 Minuten essen? Ja, diese Klassiker. Ja. Die sind
fahren
ja,
Sie mal schneller auf dem Smoothie-Bike.
Genau. Da geht was. Genau. Sie können den Smoothie schaumig treten. Ja, aber also nichtsdestotrotz, das sind ja eigentlich das Verwenden von psychologischen Phänomenen. Mhm. Wir haben diesen Trend zur Gamification, zur Selbstvermessung und so weiter und so fort. Manches davon ist ja auch sehr, sehr sinnvoll. Ja. Aber das Problem ist, wir haben nicht den Leumund, nicht die Kompetenz beim Einzelnen, dass er interpretieren kann, ob die eingesetzte Messmethode für ihn wirklich richtig ist oder ob die im Allgemeinen überhaupt gut ist. Ja?
Richtig.
Also ich mache bei Stressmessung. Mhm. Und das kennt vielleicht auch noch jeder. Dann hat man diesen Ohrclips an. Mhm. Ja? Und also wir haben echt oft genug Späße darüber gesagt, wir messen Stress da, wo er entsteht, direkt am Ohr. Ja? Das ist Quatsch.
Ja.
Jetzt weiß ich aber, ihr beschäftigt euch mit was ganz anderem. Und also du selber auch. Auch streckenweise mit invasiven Verfahren, wobei, was ich besonders spannend finde, und das ist, glaube ich, so dein Dogma, es geht nicht nur um die Messung, es geht auch um das Ergebnis daraus und die direkte Handlungsableitung. Das heißt, dein Messvorgang ist ein Teil einer groß angelegten Maßnahme. Ist das richtig?
Richtig. Es ist quasi die Grundlage. Und ich glaube, das ist was wir in der Branche allgemein, vielleicht auch nochmal zu der Frage, warum sollten wir denn tatsächlich messen, wenn wir es nicht schon tun? Und die meisten tun es meiner Meinung nach nicht oder auf eine sehr ineffiziente Art und Weise. Wir messen einmal für den Arbeitgeber, um ihm ein Instrument an die Hand zu geben, zu entscheiden, welche Maßnahme ist denn zur Stärkung meiner Belegschaft tatsächlich die richtige? Wo sind die Needs in der Belegschaft? Wo sind schon Symptome oder Gefährdungen? Und wie können wir da wirklich an der Wurzel anpacken und nicht irgendwie irgendwo, wo es überhaupt gar keine Probleme mit gibt? Genauso für den Arbeitnehmer. Ich glaube, was sich in den nächsten Jahren wahnsinnig wandeln wird auf dem BGM-Markt, ist die Individualität. Aktuell haben wir, oder eben auch im Bereich BGF, ne, wir machen mal eine Rückenschule. Ja, okay, haben wir dann gemacht. Und jetzt, so, ne? Da genau. Geht sowieso nur der hin, der sonst privat vielleicht auch Pilates macht, um dieses Angebot einfach zu nehmen, weil der Deutsche ist ja auch gerne mit dabei, wenn er was günstiger oder for free kriegt, guckt dir die Messestände an, es ist immer da am meisten los, wo es was zu essen for free gibt.
Das stimmt, so. Aber das ist nicht nur in Deutschland so.
Nee, genau, also das ist, glaube ich, allgemein.
Das ist ein menschliches Phänomen.
Und
ja. Dann
ist es aber eben an allen, an Dienstleister, an den Förderbeteiligten und am Arbeitgeber, für den Arbeitnehmer, den wir ja im Endeffekt erreichen wollen und die Gesundheit, die wir stärken wollen, dann auch die Maßnahme bereitzustellen, die ihm tatsächlich was bringt und von der er sich aber trotzdem angesprochen fühlt. Dann müssen wir messen für die Krankenkassen. Ganz wichtig, um einmal auch die Bereitschaft zu erhöhen, gerade in Zeiten wie diesen, wo Krankenkassen vielleicht nicht mehr ganz so im Zwang sind, das zu zahlen, was wir uns wünschen würden, was sie zahlen sollten. Zu zeigen, okay, die Maßnahmen, die wir anbieten, die bringen tatsächlich auch was und es ist total gut investiert, diese Maßnahme jetzt zu unterstützen, weil wir haben festgestellt, hier gibt es ein Need. Und allgemein, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, zur Erhaltung der Qualität der Maßnahmen auf dem Markt. Wir haben unglaublich viele Maßnahmen, meiner Meinung nach, die entweder untereinander kopiert wurden,
ja.
Und aber auch genauso, die halt gemacht werden, die auch als BGM verkauft werden, eigentlich aber gar keinen Sinn. Vor allem, wenn es Unternehmens, also selbst erstellte Sachen sozusagen sind. Ne? Also hat eine Marke Einbau so ungefähr, was dann von Personal, von Marketing, von HR, wie auch immer im Unternehmen selbst kreiert wird. Und daraus ergibt sich so ein bisschen, dass wir eine super gute Grundlage und so eine Art Gap-Analyse erstellen können, wenn man das dann will und wenn man auch weiß, dass die Maßnahmen danach, wenn ich es messe, ist natürlich
unter Umständen gar nicht mehr da sind.
Oder nichts gebracht haben. Ja. Das ist natürlich das Schlimmste. Aber eben zurück zur Ausgangssituation. Wir messen, wir wissen, wo wir ansetzen müssen. Wir können individuell und trotzdem für die gesamte Belegschaft reagieren und wir können danach, und das ist das, was vor allem ja die Unternehmen interessiert, entscheiden, beziehungsweise begutachten, hat es was gebracht oder nicht? Und wenn es nichts gebracht hat, warum? Wobei ich das bei dem Prozess, von dem ich gerade gesprochen habe, für relativ unwahrscheinlich halte, weil allein schon das Implementieren einer Maßnahme, und da sind wir beim Messen selber schon, wir zeigen dem Mitarbeiter, hey, wir wollen dir helfen, aber wir wollen dir da helfen, wo du es auch wirklich brauchst.
Ja.
Schon einen Effekt erzielt haben. Das ganze Thema Employer Branding ist dabei wahnsinnig wichtig. Wenn wir dann sogar noch Maßnahmen implementieren können, der Deutsche ist groß da drin, ich schluck mal eine Pille.
Klar.
Cool, das ist ein Problem, da kann ich eine Pille schlucken, ist so das Beste, weil ich muss ja aktiv nichts machen, ich muss nur was schlucken. Und ich bin mir ziemlich sicher, das könnte auch wenn es jetzt um subjektive Parameter geht, ein Placebo-Effekt oder eine Placebo-Gruppe, ein Präparat gewesen sein, den wird es danach in der subjektiven Abfrage deutlich besser gehen. Hm. Und das ist doch aber im Endeffekt genau das, was wir wollen. Es ist doch an der Stelle mehr oder weniger egal, warum sich Werte und Gesundheit und psychische Gesundheit zum Beispiel auch oder auch ein Stresssymptom verbessert hat. Hauptsache, es ist so. Und da eben den Zusammenschluss aus invasiv, non-invasiv und subjektiv zu gestalten und dann so aufzubereiten, dass jeder der drei genannten Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Kasse verstehen, was passiert ist und warum das gut war, dass wir es gemacht haben. Dann kriegen wir eine Akzeptanz rein.
Also in dem Punkt würde ich dazwischen grätschen, weil ich finde das, was du jetzt erklärt hast, sehr richtig. Das ist sehr konsumenten- bzw. mitarbeiterzentriert und ist auch super. Ja? Ich glaube, dass es, und das ist vollkommen normal, unterschiedliche Zielhorizonte gibt. Bei Arbeitgeber, bei Krankenkassen haben wir benannt, muss man auch gleich nochmal was zu sagen, sehr richtig. Und aber natürlich bei denen, um die es wirklich geht. Und es gibt so einen Management-Spruch, ne? Business Demand kills everything. Und das ist auch genau richtig. Also in dem Moment, wo Mitarbeiter oder Belegschaft sagt, das brauchen wir jetzt, hast du als Management oder als Geschäftsführung überhaupt keine Frage mehr zu stellen. Das musst du machen. Trotz allem, ich plädiere für eine etwas andere Sichtweise. Das von dir vorgeschlagene Modell, und da stimme ich dir total zu, wer heilt, hat recht. Ja, wenn man so möchte, gilt für die Mitarbeiterzentrierung. Wenn wir von Krankenkassen reden, Krankenkassen fördern über den Paragraph 20 etc. enorme Summen. Im Moment müssen sie das nicht. Ich persönlich muss sagen, ich begrüße das. Und zwar, weil eben auch nicht mehr knallhart einfach mal alles durchgefördert wird, sondern jetzt geht es auch ein bisschen darum, bringt es der Krankenkasse tatsächlich etwas? Und das ist kein großes Geheimnis, dass es bei Krankenkassen nicht nur darum geht, dass sie ihren politischen Auftrag erfüllen, dass tatsächlich Innovation ins BGM kommt, dass Multiplikation entsteht, also Hilfe zur Selbsthilfe etc., sondern dass es natürlich auch Effekte gibt der Ansprachemöglichkeiten von potenziellen Versicherten. Und ich persönlich bin ein Verfechter dafür zu sagen, ja, das ist so. Weil am Ende des Tages ist es eine geschäftliche Partnerschaft im ersten Step zwischen dem Unternehmen und der Krankenkasse. Und da komme ich in meinen Punkt rein, wo ich sage, wir müssen viel mehr betriebswirtschaftliche Kennzahlen aufsetzen und zwar betriebswirtschaftliche Nachweise erbringen. Wenn ich heute anschaue, wie die großen Unternehmen, aber auch eine Menge unserer immerhin dann 90% aller Unternehmen in Deutschland, nämlich KMUs, gesteuert werden, dann funktioniert das über ähnliche Derivate wie eine Balance Scorecard. Und immer rechts unten im Bereich haben wir den Bereich HR und dann gibt es da die üblichen Kennzahlen. Da haben wir Fehlzeiten und wir wissen auch schon, Fehlzeiten sind wie Wetter. Das ist erstmal da. Es gibt Einflussfaktoren. Fast alle wissen das, außer Herr Trump. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich kann ja nur diese Einflussfaktoren anfangen, ein bisschen zu beleuchten. Ja. Aber es gibt eben Themen wie Frühfluktuation, Demografie, Altersstrukturanalysen im Allgemeinen. Ja. Und du hattest es richtig gesagt und ich glaube, das ist eine Kennzahl, die fehlt. Und da kommt dieses Konstrukt dann wieder rein. Wie ist denn das tatsächliche Wohlbefinden meiner Mitarbeiterschaft?
Genau, weil Gesundheit bzw. starke Mitarbeiter und auch die Effizienz hängt bei weitem nicht nur von den AU-Tagen ab. Also natürlich kann der Mitarbeiter wegbrechen, dann habe ich erstmal irgendwie ein Problem. Es kann aber auch sein, da sind wir wieder beim Thema, wie in der vorigen Folge auch, Absentismus, Präsentismus, dass die Präsentismuszahlen runtergehen, einfach aufgrund dessen, dass mehr Gesundheit, weniger Schmerzempfindlichkeit, allgemein weniger Symptome, allgemeines mehr Wohlempfinden, Wohlbefinden tatsächlich stattfindet, ich motiviertere und bessere Mitarbeiter habe, die vielleicht im Absentismus genauso viel fehlen, aber in der Zeit, wo sie da sind, viel bessere Arbeit machen.
Da komme ich an einen Punkt, das ist logisch, ne? Und das ist auch eine logische Wirkungskette, die du aufgebaut hast. Das glaube ich auch. Ich glaube, wenn wir sagen messen, dann dürfen wir nicht nur vom eigentlichen Messvorgang sprechen, sondern müssen wir auch mal über Qualität sprechen, ja, und über Qualitätsmanagement dahinter, ja, sprechen. Und das ist etwas, was wir machen, auch im Auftrag von Unternehmen, untersuchen wir umgesetzte Maßnahmen, ja, genau, und auch Maßnahmen, die gerade laufen. Ja. Und zwar unter drei Aspekten, nämlich der Strukturqualität, der Systemqualität und der Ergebnisqualität. Du hast gerade von Ergebnisqualität gesprochen und die ist hoch individuell. Ja. Ne? Weil da geht es wirklich darum, also das Ergebnis, das für den Mitarbeiter erzielt wurde, ist genial. Mhm. Das Ergebnis, das für das Unternehmen erzielt wurde, ist niederschmetternd. Denn genial ist, dem Mitarbeiter geht es nicht gut und er weiß jetzt auch, was er tun hat. Im besten Falle, er muss sich sogar im Versorgungsbereich und da behandeln lassen. Fürs Unternehmen heißt das, der wird jetzt längere Zeit nicht mehr die Leistungsfähigkeit haben, die ich mir eigentlich erhofft hatte zu haben.
Oder die
haben.
Er vorher krank hatte.
Maybe, ja. Also das ist der irgendwann kommt er wieder und er kommt stärker wieder. Ja. Das ist das Schöne daran. Das sieht ganz anders aus im Bereich Strukturqualität und Systemqualität. Also Strukturqualität, wie gut ist denn eigentlich mein Messinstrumentarium aufgebaut? Mhm. An alle Controller da draußen, ja, meinen tiefen Respekt. Also wenn ich ein echtes Unternehmenscontrolling aufbauen muss, die wissen, wovon man da redet. Ja. Tatsächlich muss das ein Anspruch an die Seriosität und Professionalität von BGM sein, dass das geht. Und da bin ich genau bei dir. Wir machen mal einen Rückenkurs, ist es auf jeden Fall nicht.
Aber es muss eben dann in diesen Controlling-Bereich auch mit rein.
Genau.
So, und wir dafür müssen brauchen auch wir die Kennzahlen.
Ja, genau. Wir brauchen relevante Kennzahlen aus dem Controlling, aus der Steuerung. Ja. Und jetzt darf ich anfangen abzuleiten auf andere Zielgruppen. Also, mhm, auf Mitarbeiterschaft, aber eben auch unter Umständen auf Krankenkassen. Und natürlich kann man Krankenkassen keine Mitglieder versprechen. Sorry, das ist ja unseriös. Aber Touching Points. Mhm. Und wenn Unternehmen damit mal anfangen würden, das zu verstehen, also ja, wo gibt es denn Möglichkeiten, sinnhaft mit meinen Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu kommen, ja, und sie auch sinnhaft zu beraten? Auch das gerade jetzt in der Corona-Krise sehr auffällig gewesen, ja, oder also in der Folge dieser Corona-Epidemie sehr auffällig gewesen. Deren große Stärke als Krankenkasse ist ihr sozialversicherungsfachrechtliches Wissen. Und da haben wir als Arbeitgeber, ich bin selber einer, du hast auch schon in diesen Positionen gearbeitet, sorry, ich bin da blank. Ja, ich konnte da gar nichts sagen. Und ich kann ganz wenig sagen zu, ja, jetzt ist hier ein Elternteil von einem Mitarbeiter pflegebedürftig geworden. Wie läuft denn das eigentlich? Da sind Krankenkassen ein echtes Fund.
Absolut.
Und das Doofe ist, daran wird überhaupt nicht gedacht. Es geht immer nur darum, ja, gib mal Geld.
Ja.
Ja. Und das ist falsch. Also ihnen wirklich mit einem Managementsystem die Unterstützung anzubieten, dass sie Teil dieses betrieblichen Gesundheitsmanagements sein können. Partner auf Augenhöhe.
Genau, um aber
das
auch den Faktor Qualität wieder massiv zu stärken und,
genau,
in den Vordergrund zu heben. Weil wenn wir sagen können, wir haben hier ein unglaublich gutes Qualitätsmanagement, weil wir haben neue Kennzahlen im BGM geschaffen oder wir konzentrieren uns als Dienstleister XY darauf, dann hoffe ich so ein bisschen, dass die Bereitschaft der Krankenkassen wächst, gewisse Maßnahmen stärker oder überhaupt mal zu unterstützen und zu fördern. Und ich glaube, dadurch haben wir auch einen gewissen Schweinezirkel im Anbietermarkt, weil ganz viele dadurch ihre Maßnahmen umstellen müssen und viel mehr auf Qualität achten müssen, was uns an einigen Stellen, glaube ich, nicht schlecht tut. Und wir dann einfach dahin kommen, dass wir wirklich qualitativ deutlich gestärkter als BGM-Branche aufzeigen können, uns zeigen können, laut werden können, um dann auch die Akzeptanz in den Unternehmen zu bekommen und nicht zu hören, ja, BGM, BGF bringt sowieso nichts.
Genau.
So, und das haben wir dann nämlich nicht mehr. Wir können dann nämlich sagen, hier, wir haben es schwarz auf weiß und das ist ja das, egal wo BGM angesiedelt ist oder auch BGF im Unternehmen, es sind meistens nicht die Entscheider und es sind meistens auch nicht die, die sagen können, geile Maßnahme, habe ich gesehen, ne, bringt was, weil das auch der Maßnahmenplan quasi, so wie wir dann implementieren und durchführen, bringt auf jeden Fall was. Wenn wir das sagen können, anhand von Fallzahlen, anhand von Studien, die wir als Dienstleister ständig ja machen in dem Moment, wo wir irgendwo implementieren, haben wir, glaube ich, eine deutlich größere Wirksamkeit und ein viel höheres Potenzial gesehen, gehört und vor allem ernst genommen zu werden.
Absolut. Wobei, manchmal kann ja auch das individuell erzielte Ergebnis viel wertvoller sein als die wissenschaftlich validierte Wahrheit.
Ja.
Das klingt jetzt paradox, aber wir und ich selber arbeiten grundsätzlich danach, dass, also wir haben 5 Grundherausforderungen im betrieblichen Gesundheitsmanagement und die erste und für mich auch mit wichtigste ist eigentlich, das BGM ist von der Unternehmensstrategie, / vom Unternehmensziel abgeleitet und unterstützt es darin. Und da müssen schon die Kennzahlen bekannt sein. Ja. Da muss die Messbarkeit gegeben sein und dann kann ich auch gucken, was würde denn funktionieren. Und ich glaube, also ich stimme dir sehr zu, wir würden wahrscheinlich ein paar Dienstleister, ein paar Maßnahmen am Markt ganz schnell verlieren. Ja? Ich glaube, das Schlimme ist die bittere Wahrheit, wenn ich jetzt wirklich meine eigene Dienstleistung, die sehr gut sein kann sogar, dahingehend validiere und mal überprüfe, dann werde ich feststellen, das ist gar nicht BGM und das ist gar nicht BGF. Und ich glaube, da gibt es Ego-Probleme.
Da gibt es nicht nur Ego-Probleme, ich glaube, da gibt es allgemein und da würde ich den Schritt sogar wieder raus aus unserer eigenen Branche nehmen, sondern zurück zu den Unternehmen, die uns ja als Experten reinholen.
Mhm.
Der Unterschied zwischen BGM und BGF muss noch viel deutlicher werden. Wir machen BGM, wir haben Obstkorb.
Ja, geil.
Richtig, wir haben Wasserspender.
Ja. Wir machen Firmenlauf. Das finde ich das Allerbeste daran.
Wir haben höhenverstellbare Schreibtische.
Ja.
Ja, das ist alles toll, dass ihr das macht.
Wir erfüllen wirklich, die gesetzlichen Vorgaben.
Ja, es gibt genug Unternehmen, die auch das leider noch nicht machen. An der Stelle Shoutout an die Zuhörer.
Ja.
Just do it. Aber
macht mal bitte eine psychische Gefährdungsbeurteilung, denn sie ist gesetzlich vorgeschrieben und sie bringt einen tatsächlich weiter.
Ja, so ja. ist es. Mhm. Genau, und zwar weit über den, teilweise auch über den psychischen Horizont eben hinaus.
Ja, natürlich. Okay. Es geht ja um ganz andere Faktoren dahinter.
Aber ich glaube, es ist auch so ein Problem, dass momentan viele Begriffe, die für uns im BGM alltäglich sind, vielleicht müsste man mal ein Lexikon machen, so, ne? BGM für Arbeitgeber,
ja.
Was heißt was und womit affektieren wir was und womit können wir auch was verbessern? Und
oder
dann
wir das
Thema Kennzahlen ganz groß aufhängen.
Genau, oder wir könnten aufhören, mit Absicht Dinge zu verkomplizieren, ja. Weil wir damit so tun, als würden wir...
Als wäre es zu kompliziert.
Eine absolute Trivialität unter den dicken Schichten des Wissens zu verstecken.
So ein bisschen das Deutschland schafft sich ab.
Richtig, ja. Also ist genau das. Denn am Ende des Tages bleibe ich dabei, wenn ich diesem Thema im Allgemeinen mit Logik begegne, dann wird mir sofort klar, dass es nicht anders geht. Und an alle, die Unternehmenslenker, Personalverantwortlichen etc., die uns gegebenenfalls auch zuhören, es ist ganz einfach. Also in einem Vertrieb zum Beispiel, den würde ich auch jederzeit steuern. Ich würde nie auf die Idee kommen, eine Investition in den Vertrieb zu tätigen, ohne ihn dabei zu kontrollieren und zu steuern.
Oder gar zu wissen, also es macht ja keiner eine Investition.
Es bringt eh nichts.
Genau, zu wissen, dass es nichts bringt.
Genau.
So. Aber bei uns, wir kommen ja oftmals im Unternehmen leider noch gar nicht an den Punkt, weil sofort abgeschmettert wird.
Und ja, oder weil es schon von vornherein in der Bedeutungslosigkeit positioniert wurde. Ja. Ja?
Genau.
Also ähnlich so wie, ja, das ist ein Snackautomat in der Kantine. Ja? Auch der wird nicht gesteuert.
Ja, eben.
Ja, genau.
Noch nicht, es sei denn...
Ja, genau, richtig. Ja, schöne Grüße an Herrn Feist.
Genau.
Ja, top Mann, spezialisiert im Bereich Kantine, finde ich super. Also ganz, ganz cooles Ding. Nevertheless, zurück zum Punkt. Messbarkeit im BGM. Also eine Notwendigkeit, haben wir, glaube ich, ein klares Ja zu sagen. Ja?
Ja.
Und dann eigentlich so eins, bitte professionell aufbauen,
richtig.
Professionell strukturieren, professionell durchführen. Und dann die Ergebnisse, und das könnte nochmal ein echter Trick sein, von einem anderen Profi mal beobachten und bewerten lassen. Denn,
genau, die Kontrolle ist da super wichtig.
Genau, also da finde ich, das wollte ich noch unbedingt mit reinnehmen, finde ich immer wieder kolossal, wie Dienstleister hingehen und Eigenevaluationen abgeben. So, meine Maßnahme war super. Ich habe die auch selber ausgefüllt. Ja, genau. Gut.
Wie war das mit den Statistiken?
Ja,
und dem Glauben?
Traue keiner Statistik. Ja.
Die du nicht selbst gefälscht.
Das Problem an das Problem an Plänen ist die Zukunft.
Ja.
So. Aber genau, also kurz zusammengefasst, Kennzahlen, Messbarkeit im BGM, absolut verpflichtend, Teil eines guten Managementzyklus. Bitte immer beachten, es gibt vielfältige Ziele. Ich muss mich entscheiden, welche Zielgruppe ich wie bedienen möchte.
Mhm.
Am liebsten immer alle, aber das geht auch nicht immer.
Richtig.
Ja? Und vor dem Hintergrund vielleicht noch eins. Letzte Frage, dir gebührt die letzte Antwort dadurch. Was ist wichtiger, dass ich einem Mensch die Möglichkeit gebe, sich wirklich valide zu testen und daraus Handlungsableitungen zu ziehen, oder dass ich ihn vielleicht sogar mit einem sanften Schubs, der Profi würde sagen Nudge, ja, dahin bringe, dass er es doch auf jeden Fall tut, und zwar aus der Sicht des Arbeitgebers.
Die perfekte Kombination ist beides.
Also Möglichkeit bieten und dabei in den Rücken treten. Nein, Quatsch. Also ja, dabei
in Arsch.
Einen guten Schubs geben.
Aber vorher ganz laut drüber sprechen. Ich glaube, das A und O bei Gesundheit ist die Kommunikation. Egal, ob im privaten oder im unternehmerischen Kontext. Das heißt, wenn ich als Arbeitgeber sagen kann, mir ist Gesundheit wichtig und deswegen stelle ich dir folgende Maßnahmen zur Verfügung. Und dann darf auch drüber gesprochen werden und deswegen führe ich die oder die Nudging-Maßnahme ein. Dann fehlt das Schlupfloch, dass der Arbeitgeber sagt, irgendwie fühle ich mich hier verarscht, hintergangen, oder hier wird über meinen Kopf hinweg entschieden. Da sind wir auch ganz groß beim Thema Betriebsrat. Mhm. Das sind alles Faktoren, die sollen gar nicht umgangen werden. Aber solange wir laut drüber sprechen, tue Gutes und sprich darüber, ist, glaube ich, der Fall schlechthin. Und weil wir vorhin schon, und das ist mir ein großes Anliegen, über die Individualität gesprochen haben, ist es unfassbar wichtig, den Mitarbeiter da abzuholen, wo er einzeln steht, weil er hat ein anderes Need als sein Sitznachbar.
Genau.
Deswegen ist es, glaube ich, auf jeden Fall wichtig, individuell zu gucken, trotzdem Maßnahmen, und da sind wir als Dienstleister wieder gefragt, nach der Messung und nach dem Erheben des Problems die richtige Maßnahme für das Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Und dann eben aber auch darüber zu sprechen, welche Maßnahmen werden implementiert, warum werden sie implementiert und wie sieht das faktisch einfach tatsächlich aus. Und ich glaube, aus dieser Kombination heraus können wir Gesundheit in Unternehmen nochmal ganz anders stärken und hervorheben. Und das sollte unser Ziel sein.
Nehme ich als letztes Wort raus, um es dann auch damit zu beenden. Danke erstmal, Sophie. Es hat wieder total viel Spaß gemacht. Ich glaube, es war auch erkenntnisreich. Hoffentlich konnten die anderen ein bisschen was mitnehmen, die zuhören, die es irgendwann in 2 Lichtjahren hören dann irgendwann. Und fragen, was ist eigentlich dieses Corona?
Guck mal auf die Geschichtsbücher, Seite 1 bis 528.
Genau, richtig. Trotz allem, ich fand noch einen wichtigen Punkt da drin und den sollte man sich wirklich mitnehmen. Es geht ganz oft um das Warum. Also gibt der ganzen Geschichte mehr Sinn, mehr Purpose in die Sache rein. Ja, dann sind Menschen auch bereit, das umzusetzen. Dann stellt sich nicht mehr die Frage, fühlen sie sich gezwungen oder nicht, muss ich nur das Angebot machen oder nicht, sondern ein Sinn ist etwas, was über die Settings hinweg gilt. Das ist super. Okay, danke dir ganz herzlich.
Ich danke dir.
Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter www.my-move.de. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.